So, ja, moin zur neuen Folge Studio Blau-Gelb. Nach dem Hertha-Kater letzte Woche versuchen wir heute mal uns ein bisschen in gute Laune zu quatschen. Wir beantworten auch ein paar User-Fragen von euch, unter anderem zur Viererkette, zu unserer Wunsch-Startelf, zur Zukunft von Daniel Scherning und ob Walid Ulcik und Sidney Rebiger vielleicht in dieser Saison nochmal eine größere Rolle spielen. Ich glaube, Lars hat Bock und Lars ist richtig in Plauderlaune heute. In diesem Sinne, viel Spaß.
Die Sonne kommt raus, Eintracht Braunschweig hat euch nicht das Wochenende versaut. Es war Länderspielpause, die Großwetterlage an der Hamburger Straße, die spricht aber weiter eher für Winterdepression. Tobi, jetzt kommt das wichtige Spiel gegen Preußen Münster. Wie ist denn bei dir so die Stimmung?
Gemischt nach der vergangenen Woche. Die vergangene Woche hat doch irgendwie geschlaucht, und weil es war viel los und man macht sich ja dann auch seine Gedanken. Und das war durchaus anstrengend, obwohl gar kein Spiel anstand.
Ich muss auch sagen, ich habe, das ist ja dann schon vorletzte Woche, aber nach diesem 1:5 gegen Hertha, boah, da habe ich echt Sonntag schlecht geschlafen, Montag nach dieser elendigen Warterei.
Dienstag auch.
Und nach diesem, ja, wirklich Dammbruch an Negativität, der da nach diesen 48 Stunden des Wartens auf die Trainerentscheidung aufgekommen ist, da habe ich wirklich echt gedacht, reicht jetzt auch wieder hin. Ne?
Hast du denn noch einen Post-Hertha-Kater oder ist der mittlerweile verflogen? Du bist so, du wirkst so frisch.
Ja, ich wirke so frisch, weil ich mich ja Mitte der Woche verpissen konnte und für unsere neue Doku-Staffel unterwegs war, und das hat echt nach dieser absolut schlauchenden, negativen Kackphase Anfang der Woche für ein kleines Up bei mir gesorgt. Ich weiß nicht, ob sich das im Hinblick auf das sportliche Geschehen dann nicht wieder ein bisschen ins Gegenteil verkehrt. Tja, Tobi, aber ansonsten muss man echt sagen, so die Situation der Eintracht, mir persönlich geht die echt nah. Also es ist echt super bescheiden, wie es jetzt nach dieser krachenden Pleite gegen Hertha gelaufen ist. Da wird dir halt wieder vor Augen geführt, was passieren kann, wenn es am Ende der Saison in Richtung...
Sagen wir nicht.
Mhm. Okay, sagen wir nicht.
Sagen wir nicht.
Tja, aber was machen wir jetzt daraus? Jetzt müssen wir eigentlich allen Mut zusammennehmen, nach Münster fahren und endlich mal wieder einen Auswärtssieg holen.
Also ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich mich jetzt in diesem Podcast positiv quatsche. Es wird schwierig, ja. Es ist mir noch nicht so richtig gelungen, aber dass wir jetzt versuchen, irgendwie eine positive Stimmung reinzubringen, auch wenn das nicht so einfach ist. Bei aller Kritik, die man äußern muss, die auch völlig berechtigt ist und die auch weiterhin natürlich geäußert wird. Aber das ist jetzt die Situation, die müssen wir handeln. Eintracht hat das schon mehrfach geschafft und dann hoffen wir mal, dass es diesmal auch wieder klappt. Gegen einen Gegner aus Tabellengefilden, mit denen sich Eintracht in dieser Saison nicht besonders leicht getan hat, sagen wir es mal so.
Genau, ich kann mich noch ans Hinspiel erinnern, das war so eins dieser Spiele, wo man sich danach dachte, was hat man sich da gerade angetan? Und ja, es war ja noch ein Punkt, es war ein 1-1.
Und sie sind relativ früh in Führung gegangen. Ja. Es startete ja mit einem guten Gefühl, was dann sehr, sehr schnell wieder zerlegt worden ist.
Genau, ich glaube, Philipp tanzt da einen auf dem Bierdeckel aus, schießt ins lange Eck. Und dann gibt's 60 Sekunden später ungefähr den dämlichen Ausgleichstreffer. Und ich sage bis heute, hältst du diese Führung 5 Minuten, 10 Minuten, dann schiebst du das Ding da locker nach Hause. Das würde ja auch auf die aktuelle Tabellensituation sich positiv auswirken, wenn man einem direkten Konkurrenten mal was weggenommen hätte.
Das
aber jetzt
cool, ne?
Ist es halt einfach an der Zeit, das zu tun, nach Münster in dieses aktuell ja halbe Stadion zu fahren und nach diesem Erfolg in Karlsruhe nachzulegen in der Fremde.
Ja, was natürlich nicht einfach wird, ne? Gegen eine Mannschaft, die ja spielt wie so ein wie so ein typischer Aufsteiger. Das muss irgendwie nicht schön aussehen. Das ist irgendwie effizient und eher auf Zerstörung, sage ich mal, angelegt. Aber man sieht auch, dass es Erfolg bringt. Also zumindest in der Dimension, in der sich Münster bewegt. Die haben, glaube ich, erst 34 Tore kassiert. 15 weniger als Eintracht. Das heißt, sie haben durch das Torverhältnis eigentlich noch einen Punkt mehr Vorsprung. Vor ein paar Wochen vor dem Ulm-Spiel, weiß ich noch, saß ich hier und habe gesagt, sowas wie Must-Win-Spiele gibt es nur sehr selten. Wir kommen der Sache jetzt näher. Also wenn man den direkten Klassenerhalt noch irgendwie packen möchte, und das ist ja nach wie vor alles im Rahmen der Möglichkeiten, aber dann darfst du in Münster auf jeden Fall nicht verlieren. Dann sind es 6 Punkte Rückstand, mit dem deutlich schlechteren Torverhältnis sind es sogar 7. Also dieser Must-Win-Geschichte, der kommen wir jetzt langsam näher in dieser Partie.
Ja, es ist eher so eine philosophische Frage. Du kannst wahrscheinlich auch in Münster verlieren und dafür Paderborn und den HSV schlagen.
Ja, klar.
Und an Ostern noch Kaiserslautern wegputzen, dann ist es am Ende egal. Aber so dieses Signal, was die Mannschaft dann auch nach außen senden würde, würde, glaube ich, der Gesamtstimmung nicht unbedingt zuträglich sein. Und das ist sehr, sehr vorsichtig formuliert.
Das hast du sehr, sehr vorsichtig formuliert. Apropos Stichwort Gesamtstimmung, wie hast du so die Stimmung wahrgenommen jetzt nach der Entscheidung, die vergangene Woche dann gefallen ist, pro Daniel Scherning?
Boah, ich fand es dann einerseits verständlich, aber doch erschreckend, wie viele auf diesen Trainerwechsel eigentlich gepocht haben. Mhm. So, zumindest ist das, was
ankommt.
Von ja. außen reingetragen wird, über Social Media, klar, da sind dann häufig auch die lautesten, die enttäuschtesten dabei. Ja, trotzdem ist es ja so ein kleiner Indikator dafür, wie es so in der Gefühlswelt der Eintracht-Fans aussieht. Und das ist eigentlich ja schade, dass es überhaupt so weit kommen musste. Denn in dieser Saison, fand ich, gab es ja mehrfach die Chance, sich da unten so ein bisschen rauszuarbeiten. Und da wären wir wieder bei den direkten Duellen, unter anderem.
Ja, und die Kritik, die du gerade angesprochen hast, die ist ja auch völlig nachvollziehbar. Also, dass die Leute da so reagieren, ich kann das total verstehen. Ich kann auch verstehen, wenn Leute anders reagieren und sagen, sie halten es für eine richtige Entscheidung. Ob es jetzt die richtige war, das werden wir erst in ein paar Wochen wissen. Aber das spiegelt ja auch wieder so diese Gesamtlage im Club wider, dass man aus dieser Dauerkrise, in der man sich ja eigentlich seit Jahren befindet, nicht so recht rauskommt. Der Trainer ist dann natürlich immer das erste Opfer. Und klar, das auch das Erste, was irgendwie einen kurzfristigen Impuls bringen kann durch so einen Trainerwechsel. Aber so eine Situation, in der sich die Blau-Gelben befinden, jetzt schon seit einer ganzen Weile, die hat ja auch nicht nur mit dem Trainer zu tun, sondern da sind ja auch andere Faktoren und Player noch irgendwie mit für verantwortlich, oder?
Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass die Wut und die Verzweiflung und der Frust dann außen so ins Unermessliche steigt, weil die Eintracht ja auch gerne dann auf Tauchstationen geht. Also es gab jetzt am Dienstagabend dieses Statement, da kommt Benny Kessel in einem abgeschlossenen Zitat zu Wort. Es gab jetzt danach, also geht es jetzt gar nicht darum, dass die Reporter danach vielleicht nochmal eine Gelegenheit kriegen zum Fragen stellen. Aber auch für die Fans wäre es ja schön, ein bisschen mehr über die Beweggründe der Eintracht zu erfahren.
Bisschen mehr Fleisch an die Sache.
Genau, warum macht man jetzt weiter? Was hat man vor? Wie rauft sich die Mannschaft zusammen? Wer übernimmt Verantwortung im Club, im Team, im Trainerteam vielleicht auch? Und so ist jetzt wieder, eine Woche vergangen, dann vergehen noch ein paar Tage, wahrscheinlich sogar bis zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Münster. Und dann ist wieder der Erste, der sich in einem offenen Format wie der PK äußern muss, Trainer Daniel Scherning, über den man ja wirklich sagen kann, ja, lief, glaube ich, vieles in letzter Zeit nicht so gut, wahrscheinlich auch nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, aber er ist dann irgendwie wieder der arme Tropf, der als erstes sich zu Sachen äußern muss, bei denen er vielleicht auch nicht vorher weiß, was auf ihn zu 100% zukommt. Und dann hast du ja Geschäftsführung, Aufsichtsrat, die natürlich in einer Position sind, an der sie das vielleicht auch mal tun sollten.
Inwiefern, wie hättest du dir das gewünscht? Also gerade Thema Aufsichtsrat?
Ja. Ich glaube, man kann sich nicht immer nur die guten Seiten dieses Ehrenamtes herauspicken, die da ja wären. Eintritt zu den Spielen, ein gutes Netzwerk in dieser wunderbaren Stadt Braunschweig und nach dem feststehenden Klassenerhalt gegen Wiesbaden fast als Erster auf den Rasen zu treten, um mit der Mannschaft zu feiern, was ich damals schon ein sehr schwieriges Symbol fand, aber das ist jetzt nur so ein kleiner Randaspekt, aber dann muss man eben auch mal, ja, sei es, was ich jetzt gar nicht so aus meiner Position einfordern würde, eine Medienrunde. Oder aber, wenn man dann wirklich den Mut hat, das zu machen, ein offener Fan-Talk, bei dem Fans die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen am Mikro. Ich glaube, in den letzten Jahren gab es immer wieder Kritik an so einem Modus mit vorab eingereichten und kuratierten Fragen. Ich finde, auch manchmal ergibt es Sinn, das zu tun. In so einer Situation, ja, finde ich, muss man dann auch mal so in die Offensive gehen, wenn man eben auch will, dass die Leute einem wieder folgen. Und dass Kritik kam von den Mitgliedern, die sich ja dem Profifußball irgendwie zugehörig fühlen und den Fans, die vielleicht auch nicht Teil des Vereins sind und nicht dafür sorgen, dass dieser Aufsichtsrat gewählt oder entlastet oder nicht entlastet wird. Das sollte eigentlich zumindest so ein bisschen wirklich schwierige Situation, mir fehlen da manchmal auch die Worte, aber so das, da sollte man schon dann die Signale spüren und auch mal vielleicht aus dieser Aufsicht führen und Rat geben, Rolle raustreten, wenn man eben seinen netten Posten da bei der Eintracht behalten und vielleicht auch so ausführen will, dass die Leute denken, ey, die machen da einen geilen Job.
Also Leo hat mir letzte Woche nach einem Statement von mir hier gesagt, das war der längste Monolog in der Studio-Blogge.
Tut mir leid, tut
Geschichte,
mir leid.
Ich glaube, das hast du gerade getoppt. Das ist kein Problem. Alles gut.
Ich hoffe, ich habe mich nicht verzettelt.
Nein, hast du nicht. War alles gut. Du hast es gerade angerissen. Das ist ja auch ein Gremium, was stark in der Kritik steht. Ein Aspekt, der damit reinspielt, ist eben die vergangene Jahreshauptversammlung. In der ja drei Mitglieder eigentlich, was das Votum angeht, eine ziemliche Watschen bekommen haben. Und also eins wurde gar nicht entlastet, zwei doch sehr, sehr knapp. Und da muss man sich dann eben auch überlegen, inwiefern man sich dieser Kritik dann stellt. Und ich kann dann auch ein Stück weit nachvollziehen, wenn viele Fans und Mitglieder sich da ein Stück weit an der Nase herumgeführt fühlen. Wenn das Gremium aber trotz dieser klaren demokratischen Watschen, die es da gegeben hat, einfach so in der Konstitution zusammenbleibt und so weitermacht wie vorher.
Ja, also die Fehlerkultur ist zumindest nach außen hin nicht erkennbar.
Genau, und das ist natürlich ein Problem, wobei ja auch der Aufsichtsrat bei gewissen Entscheidungen der Vergangenheit eine Rolle gespielt hat. So viel mal zu diesem Exkurs. Also es ist ja nicht immer nur der Trainer, das ist natürlich irgendwie immer oder die Geschäftsführung von mir aus auch, die Punkte, die am nächsten liegen, um Veränderungen herbeizuführen, aber da gibt's ja durchaus auch noch tiefer liegende Aspekte und vielleicht auch Probleme.
Ja, ich glaube auch, Benny Kessel arbeitet unter erschwerten Bedingungen bei Eintracht Braunschweig, sei es aufgrund der Erwartungshaltung an ihn, dass jetzt alles toll läuft, weil er einfach eine Legende als Spieler war, der hier ja auch zurückgekehrt ist, nochmal den Club gerettet hat in einer schwierigen Situation, zumindest mitgerettet mit einer Mannschaft. Und jetzt kommt er halt nach seiner kurzen Phase als Sportdirektor in diese Geschäftsführerposition und der Wunsch danach, diesen Eintrachtweg zu vollziehen und den gleich erfolgreich zu gehen, der ist ja im Umfeld im Sommer absolut spürbar gewesen. Der wird auch, das wird auch die Wunschvorstellung von Benny Kessel gewesen sein. Mittlerweile wurden wir jetzt, glaube ich, in den letzten anderthalb Wochen von gefühlt 10 Leuten angesprochen, die gesagt haben, man sieht dem Benny an, dass ihn diese Situation nicht kalt lässt. Der sieht, wir haben auch einmal gehört, der sieht 10 Jahre älter aus.
Sieht er natürlich nicht
wirklich. Das wollen wir nicht behaupten. Aber ich finde schon, auch dem merkt man an, dass diese Situation an ihm nagt. Und das ist ja auch nur menschlich. Es ist halt auch da nur die Frage, wie kann man ihn unterstützen und wie tut der Club das und warum geht er damit nicht mehr in die Offensive und versucht wieder alle hinter sich zu bringen. Im Moment habe ich den Eindruck, die Eintracht macht erstmal so weiter und hofft drauf, durch irgendeinen wahrscheinlich auch noch ermauschelten Sieg glücklich 80. Minute irgendwie Platz der Knoten bei Philipp, dass man dadurch wieder die Leute für sich gewinnt, aber ich glaube, da gehört schon wieder mehr dazu, weil in dieser Saison echt viel zu Bruch gegangen ist, was im letzten Jahr zaghaft wieder aufgebaut wurde.
Ja, du hast es
zusammengeklebt
eher, ne? Du hast letztes Mal hast du von dem Dino-Pflaster gesprochen. Mhm. Ja, da ist natürlich viel, viel Wahres dran. Man muss eben dazu auch sagen, dass Benny natürlich in diese Situation irgendwie wahrscheinlich etwas früher reingeschmissen wurde als eigentlich geplant. Auch ihm ist bewusst mit Sicherheit, dass er in der Kritik steht, je länger diese Krise, nenne ich es mal, die sportliche Krise dauert. Das ist dem bewusst, da bin ich mir ganz sicher und das wird er auch so hinnehmen. Er ist ja Profi genug. Man muss natürlich, du hast die schwierigen Bedingungen angesprochen, aber natürlich auch immer mit einberechnen in sowas, ne? Also es fängt ja mal damit an mit der Kohle, die zur Verfügung steht. Also die Eintracht hat in den vergangenen Jahren die Liquidität, die vorhanden war, komplett verpustet und das macht so eine Arbeit als Sportgeschäftsführer natürlich nicht einfacher. Dazu kommen Sachen wie Infrastruktur. Du hast hier jetzt nicht irgendwie so ein schickes neues Trainingszentrum, mit dem du irgendwie neue Spieler locken kannst. Was halt hilft, ist der familiäre Charakter des Clubs, den viele Spieler ja auch immer wieder hervorheben. Also den gibt es ja, diesen Zusammenhalt innerhalb des Vereins und des ganzen Clubs und der Mannschaft und mit den Fans und so weiter. Das ist halt ein großes Fund, aber insgesamt ist die Arbeit natürlich nicht so einfach wie vielleicht anderswo.
Ja. Du sprichst diese Infrastruktur an und ich muss auch sagen, ich fand es positiv, dass die Eintracht auf ihrem YouTube-Kanal mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen gewährt hat mit diesem Ein Tag mit Giannis Nicolaou-Video war es, glaube ich.
Mhm. Aber da sieht man den Trainingsraum auch
mal. Da sieht man auch mal den Fitnessraum, man sieht die Küche der Spieler, die Kaffeeküche und da muss man ja auch sich überlegen.
Es sind gute Argumente, wenn man Vampire verpflichten will.
Ja,
kommt nicht so richtig viel Licht rein.
Will man das wirklich tatsächlich so nach außen geben? Weil es hatte schon so ein bisschen den Vibe von Jugendherberge da am Otterzentrum, wo ich in der 3. Klasse mal auf Klassenfahrt war.
Ist offenbar hängen geblieben.
Ja, war top. Aber das war halt auch, ist aber auch lange her. Von daher, ja, auch da gibt's ja dieses Argument, müssen die Profis wirklich so in Watte gepackt sein und muss alles super schön und neu und Hochglanz sein? Oder können die nicht auch mal mit einfachen, aber ordentlichen Bedingungen arbeiten? Aber wenn du als Profi im Sommer hierher kommst und gehst da einmal ins Kellerverlies und dann fährst du 200 Kilometer weiter und hast in Paderborn ein neues, schickes Trainingszentrum mit so ein bisschen Tageslicht, soll ja dem einen oder anderen auch helfen, so gut durch eine Arbeitswoche zu kommen. Wo gehst du dann hin?
Ja, klar. Auf der anderen Seite war natürlich dieses Video ganz schön, weil man mal so ein bisschen Einblicke bekommt.
Ja, klar. Also das ist natürlich, das war eine gute
Idee. Die Türen mal ein Stückchen zu öffnen, ist nichts Falsches, aber da ist unfreiwillig dann, glaube ich, auch ein Einblick zustande gekommen,
ja,
der das mal ein bisschen zeigt.
Spielt vielleicht auch jetzt mit dieser alles ist doof Situation zusammen, ja, die da reinkommt. Wahrscheinlich hätten wir nach 3 Siegen gesagt, guck mal hier, die brauchen nicht viel und
3 Siegen. Das wäre mal was. Sollen wir mal ein bisschen User-Fragen machen? Oder hast du noch was anderes auf dem
Zettel? Ja, ich dachte, wir gehen vielleicht noch mal auf diesen Benny Kessel-Aspekt ein, den du ja schon so ein bisschen angerissen hast, dass er relativ schnell und relativ unvorbereitet, ist vielleicht auch das falsche Wort, in diese Geschäftsführerrolle gekommen ist. Er ist ja in diesem Sommer dann doch bewusst nach einer längeren Wartezeit befördert worden. Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber möglicherweise hätte man ihm auch ein bisschen mehr Lehrzeit einberaumen müssen, Und es hätte ja auch das Modell gegeben, einen externen Geschäftsführer Sport oder eben in einem anderen Modell einen externen Sportdirektor zu verpflichten mit ein bisschen Erfahrung. Aber wir haben uns vorher schon mal so ein bisschen im Büro unterhalten. Das hätte ja auch jemand sein müssen, der so von seinem Standing ebenbürtig mit diesem verdienten Spieler Benjamin Kessel hätte sein müssen. Und das macht es für mich im Nachhinein auch schwer, mir im Kopf einen geeigneten Kandidaten vorzustellen, den sich die Eintracht leisten kann.
So ist es.
Tja, von daher sind die Personalien in dieser Woche im März einfach fix. So, wir gehen ins Spiel gegen Münster. Erstmal, sagst du. Und von mir aus kannst du jetzt mit deinen User-Fragen
starten. Wir haben mal gefragt, ich muss es erstmal kurz suchen. Wir haben natürlich wieder nicht alles nehmen können. Wir haben jetzt so ein paar Sachen uns mal rausgefischt. Da geht's natürlich auch, ich glaube, einige Sachen haben wir jetzt auch gerade schon zumindest so ein bisschen beantwortet. Ich komme mal um die Ecke mit Maurice K2210. Moin. Kommt endlich die Viererkette gegen Münster? Möchte er wissen.
Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass die Viererkette kommt.
Gegen Kiel war es auch wieder die Dreierkette.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass eine andere Personalkonstellation kommt. Aber die Viererkette wird's nicht.
Würdest du sie dir denn wünschen?
Ich hätte sie mir, glaube ich, als Variante in dieser Saison schon häufiger mal gewünscht. Allerdings muss man auch sagen, dass die Eintracht dafür ja zumindest nicht die idealen Außenverteidiger hat. Mhm. Also man hat diesen Kader schon konzipiert für die Dreier-Fünfer-Kette. Und ja, ich finde auch so dieser Wunsch, wenn es nicht läuft, wir gehen auf Viererkette, wir haben klarere Abstände vielleicht auch, die Räume sind ein bisschen enger dadurch, indem du, so blöd es klingt und wahrscheinlich ist es auch, machen wir es uns viel zu einfach, du hast zwei Ketten, die es kompakt machen können und vorne irgendwie zwei Stürmer oder einen im 4-2-3-1 vorne, hätte ich ganz, ganz charmant gefunden, wenn man das diese Saison noch mal mehr gesehen hätte. Ich glaube, in der Vorbereitung wurde das ja auch mal trainiert. Im Trainingslager in Österreich haben wir es gesehen. Dann wurde man mal wieder von der Realität eingeholt und hat sich, glaube ich, erstmal auf sein Kerngeschäft Dreierkette spezialisiert. Jetzt haben wir aber das Problem, dass immer mal wieder sich Innenverteidiger 1, 2 oder 3 eine ziemlich große Auszeit nimmt und dadurch oder nicht nur dadurch kommen diese Abwehrsorgen zustande. Ich glaube, es ist dann auch diese personelle Inkonstanz auf den Schienen, dass man da eben nicht die klare Nummer 1 hat. Wobei man jetzt auf der linken Seite Fabio Di Michele Sanchez mittlerweile als diese bezeichnen muss. Aber auch der spielt sein erstes Zweitliga-Jahr. Jetzt bin ich schon wieder in so einem ziemlich langen Monolog. Deswegen sage ich jetzt einfach, Tobi,
ich entspanne mich.
Nee, du machst
es doch gut. Es war doch gut. War doch alles in Ordnung. Ich habe auch, was ich dabei auch überlegt habe, ist, das fordern natürlich viele und ich verstehe auch warum. Das ist ja auch nicht das erste Mal in dieser Saison. Ist für Daniel Scherning wahrscheinlich auch irgendwie eine etwas komische Situation. Ich weiß nicht, ob er sich da wirklich Gedanken drüber macht, wahrscheinlich nicht, aber irgendwie ist es ja dann doch so, wenn er jetzt dabei bleibt, dann bei der Dreierkette, dann gilt er irgendwie als stur und wenn er es verändert, dann wirkt so, als wäre es ihm jetzt von außen her aufdiktiert worden. Ich glaube generell, dass er da eigentlich drüber steht, aber eine etwas komische Situation ist es ja schon.
Der sieht die Mannschaft täglich.
Genau, der sieht die jeden Tag und wird das hoffentlich irgendwie besser einschätzen können. Ich würde es mir als Variante tatsächlich auch mal wünschen, wobei ich da mit dir mitgehe, du hast halt nicht diese klaren Außenverteidiger. Du hättest vielleicht irgendwie eine etwas bessere Staffelung dadurch, aber du hast eben, diese Positionen sind halt schon mit diesen Schienenspielern, wie es ja heute heißt, besetzt. Und ja, Daniel Scherning wird das dann hoffentlich beurteilen können, ob die in einer Viererkette da als klare Außenverteidiger auch irgendwie funktionieren würden.
Oder man macht WM 2014 Jogi Löw 4 Innenverteidiger in die Kette. Mach dich groß.
Auch das. Warum nicht? Ne? Ich fand, ehrlich gesagt, die Variante in der Dreierkette, wie sie es dann irgendwann gegen Ulm gemacht haben, mit Sven Köhler da hinten drin, auch nicht so unattraktiv, muss ich sagen.
Da wirst du dir bei unserem Podcast-Publikum keine großen Freunde
machen. Ich weiß, aber das hat er in dem Spiel vernünftig gemacht. Das war natürlich auch eine Sondersituation, dass da lagen sie in Rückstand und mussten irgendwie was versuchen und Ulm hat sich hinten reingestellt und so. Aber du hattest halt dann quasi so einen Spielmacher da im Zentrum der Dreierkette. Ich fand das erstmal gar nicht so verkehrt. Aber machen wir mal weiter. BTSV Nord fragt, welche Wunschelf habt ihr? Jetzt musst du dich entscheiden, ob Drei- oder Viererkette.
Ja, ich fange erstmal an mit Torben Hoffmann im Tor.
Na Mensch, das ist aber ein Hot Take.
Das ist ein richtiger Hot Take. Dann würde ich davor weiterhin auf Dreierkette gehen mit links Nicolaou in der Mitte. Ich würde es jetzt nach dieser Länderspielpause einfach mal mit Paul Jäckel und Kevin Ehlers versuchen. Das ist für mich so die temporeichste Variante und die zuletzt einfach, wenn sie drauf waren, nicht ganz abgefallen sind, weil Ermin so viele wichtige, gute Spiele er in dieser Saison schon gemacht hat, war zuletzt nicht gut drauf. Robert Ivanov hat nach einem eigentlich soliden Start ins Jahr wieder kurioserweise abgebaut. Also ich kann es mir nicht erklären.
Ja, bei ihm schwankt es sehr stark. Ja.
Mhm.
Das ist so.
Tja, und davor würde ich mir vielleicht sogar die Variante Krause-Bars wünschen.
Okay.
Schiene links. Die Michele Sanchez aktuell. Schiene rechts. Dräger muss als Wintertransfer mit diesen Vorschusslorbeeren jetzt einfach ins Laufen kommen und hat vielleicht die Länderspielpause genutzt. War der eigentlich unterwegs? Er wurde aber angekündigt für seinen Trip mit Tunesien nach Liberia und Malawi. Also kurz mal, da brauchst du auf jeden Fall einen Gabelflug, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Davor. Gut, dann hätte ich gesagt, Tempelmann ist gesetzt, Philipp ist auch gesetzt und dann fehlt noch einer. Ich würde Polter noch reinschmeißen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt.
Du hast, glaube ich, 17 Leute aufgezählt, ja. Aber vielleicht kriegen wir einen kleinen Vorteil, wenn wir mit ein paar mehr spielen. Ja, das war, glaube ich, okay.
Und Tobi, du? Ganz auf die Schnelle.
Also für mich gibt es im Moment auch, du hast es gerade schon angerissen, drei Leute eigentlich nur, die wirklich gesetzt sind. Das sind Torben Hoffmann, das sind Lino Tempelmann und Rayon Philipp. Okay. Da du jetzt die Dreierkettenvariante genommen hast, würde ich mich jetzt mal für die Viererkettenvariante entscheiden und würde sagen, natürlich Torben Hoffmann im Tor. Innenverteidigung mit Yannis Nicolaou und Kevin Ehlers. Dann hast du mit Nicolaou auch jemanden, der da hinten raus noch ein bisschen beim Spielaufbau helfen kann. Links würde ich bei Fabio Di Michele Sanchez bleiben. Rechts würde ich dann auch mal den Dräger ausprobieren. Obwohl er selber auch sagt, er sei eigentlich ein etwas offensiverer Spieler, aber das kannst du ja auch als Außenverteidiger in einer Viererkette sein. Davor, ich würde es dann im 4-3-3 machen. Bas Tempelmann und Max Marie. Und die vordere Reihe Philipp, Olczyk und Polter.
Das klingt nach.
Würde wahrscheinlich überhaupt nicht funktionieren.
Viel Offensive und viel Kreativität, aber auch nach viel Risiko.
Ja, genau. Genau. So ist es.
Finde ich gut, dass du dich hier nach deinem lethargischen Start in den Podcast noch so richtig
hochgeputscht. Ich möchte jetzt Vollgas, obwohl das bei einem Torverhältnis mit 49 Gegentoren vielleicht ein bisschen riskant ist. Aber ich dachte, ich entscheide mich jetzt mal für die offensivere Variante.
Geil, Tobi, freut mich. Nächste Frage.
Was? Das war jetzt so ein richtiger Talkmaster-Move gerade. Ricardo Private 08 wahrscheinlich. Warte mal, ich habe einen übersprungen. Hier, T1W0 mit Unterstrichen und so. Du weißt, wer gemeint ist. Niederlage in Münster, war es das dann für Daniel Scherning?
Boah.
Also ich glaube, es würde dann zumindest auf Wiedervorlage kommen, das Thema. Ich glaube jetzt wir machen erstmal weiter so, muss nicht unbedingt ein endgültiges, wir machen weiter so bis Saisonende sein.
Ja, aber man hat sich natürlich mit der Form des Statements auch so ein paar Grenzen gesetzt. Ja, ne? Also man würde sich jetzt nächste Woche ja komplett, oder nicht komplett, aber man würde sich ein Stück weit unglaubwürdig machen, wenn man dann sagt, jetzt machen wir das, was eigentlich viele schon in der letzten Woche vermutet haben.
Ja, das würde ein bisschen so wirken, als würde man sich dem Druck von außen beugen.
Ja.
Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass sie nicht verlieren in Münster.
Genau, das machen wir. Wir müssen ja nachher auch noch tippen. Mal gucken, was uns da so in den Sinn kommt. Müssen tippen. Aber ja, ich halte es trotzdem nicht für ausgeschlossen. Es kommt wahrscheinlich auf die Art und Weise an, wie dieses Spiel auch verläuft.
Ja.
Nur
das kommt auch auf den restlichen Verlauf der
Saison. Ich kann bei Eintracht Braunschweig gar nichts mehr ausschließen. So.
Naja, was ich mir nur vorstellen könnte, ist, dass man dann, wenn es dann irgendwann vielleicht Richtung Relegation geht, dass man sich da dann nochmal überlegt, ob man nochmal so einen Anzünder holt. Aber das ist alles Zukunftsmusik.
Ja, wir haben ja eigentlich auch schon viel gesagt in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen, dass wir schon noch den Glauben haben, dass Daniel Scherning diese Situation wieder ins Positive ziehen kann. Ich glaube, da waren wir alle derselben Meinung, ja. Aber haben natürlich trotzdem auch gesehen, was hat diese Saison noch nicht so funktioniert, was muss dringend besser funktionieren. Von daher schwierig einzuschätzen.
Ja, aber bin ich d'accord. Jetzt kommen wir zu Ricardo PAVT, wahrscheinlich Private 08. Liegt es wirklich am Trainer? Geht ein bisschen in dieselbe Richtung. Also wir haben ja einiges davon auch schon beantwortet. Wir sind ja auch schon so ein bisschen tiefer in die Eintracht-Krise eingedrungen. Und natürlich spielt ein Trainer bei sowas immer eine Rolle, aber die Mannschaft eben genauso. Und das haben wir, du hast vorhin das Kessel-Statement angesprochen. Da wird ja auch das Team nochmal ganz klar in die Pflicht genommen. Und ich meine, das Spiel gegen Hertha war niederschmetternd, dass aber seine Spieler nicht in die Zweikämpfe gehen und den Berlinern da einfach massenhaft Platz im eigenen Strafraum lassen. Da hat so ein Trainer während des Spiels einigermaßen wenig Einfluss drauf. Natürlich kannst du von draußen coachen und kannst immer irgendwie versuchen, was anzuschieben. Aber genauso ist natürlich das Team in der Pflicht.
Preußen Münster ist vielleicht ein schönes Beispiel. Sascha Hildmann heißt er. Ich war gerade beim Ja, gut. Sascha Hildmann ist dort Trainer seit 2020, ist in dieser Corona-Saison, meine ich, gekommen, mit dem Team abgestiegen, wurde von Eintracht und Martin Kobylanski erlegt in der Rückrunde und sie haben halt einfach immer an ihm festgehalten. Er durfte sich in Liga 4 eine neue Mannschaft aufbauen, ist zurückgekehrt, ist durchmarschiert in die zweite Liga. Ich bräuchte jetzt kein Regionalliga-Jahr, auf gar keinen Fall. Am liebsten wären mir viele, viele Zweitliga-Jahre am Stück. Aber das zeigt ja auch, dass ein Trainer sich dann doch noch mal von Jahr zu Jahr wieder anpassen kann und nicht gleich komplett verbrannt, gescheitert oder was auch immer ist.
Das war sehr schön, Lars. Sehr schöne Ausführung. Liam Otte. Können Rebiger und Walid Ulcik noch wichtig werden?
Rebiger ja, Ulcik nein. Soll ich es ausführen?
Ist mir egal,
Ich glaube, Rebiger so als Achter mit diesen Box-to-Box-Qualitäten, wie man so schön im Fußballsprech sagt, und die man zu Saisonbeginn ein wenig vermisst hat im Kader, der kann nach seiner Verletzung hoffentlich sein Potenzial entfachen, was er schon angedeutet hat. Bei Walid Ulcik fehlt mir im aktuellen System
die Position. Ja, das. Ich habe ihn jetzt in meine Startelf gerade gepackt, aber da würde ich dir recht geben. Das ist das ein bisschen das Problem, was er hatte. Du hattest diese Position, die er braucht, eigentlich nicht. Und eigentlich ist es wahrscheinlich auch nicht die Außenposition in so einer Dreierangriffsreihe, sondern wahrscheinlich eigentlich eher einer, der so zentral hinter dem Sturm spielt im offensiven Mittelfeld. Das Problem, was er eben auch hat, ist, ja, hat bislang, wenn er dann mal spielen durfte und auch das, was man sonst so wahrnimmt, ein bisschen Meins. Probleme gehabt, auch nach hinten mitzuarbeiten. Kommt halt
kein Pressing-Monster.
Er kommt halt irgendwie aus der zweiten holländischen Liga, wo dann doch so ein bisschen mehr gezockt wird. So nenne ich es mal, jetzt ganz unvorsichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht noch seine Momentchen hat. Erstmal muss der Rücken halten, weil dass er kicken kann, das hat er zumindest schon in einigen Ansätzen gezeigt. Ich erinnere immer an das Spiel gegen Frankfurt, wo er wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Bei Rebiger bin ich da eher auch bei dir. Auch da muss man natürlich erstmal schauen, wie hält jetzt der Oberschenkel. Mhm. Der Junge kam mit großen Vorschusslorbeeren, also der war nicht umsonst auch schon in Leipzig und in Frankfurt, also der ist sehr, sehr talentiert. Jetzt muss man mal sehen, ob er das dann nach dieser langen Verletzung irgendwie noch auf den Rasen bekommt in dieser Saison. Aber es ist, glaube ich, sehr gut, diese Option auf jeden Fall wieder zu haben, weil du ja jetzt doch gesehen hast in den vergangenen Wochen, dass viele von den gestandenen Spielern, die jetzt viele Minuten gesehen haben in dieser Saison, immer wieder auch mal in so kleine Formtiefs abrutschen. Und da kann so einer, jemand, der trickreich ist, der kreativ ist, als Option ganz sicher nicht schaden.
Ja, bei Michael Ballack war es damals die Wade der Nation und wir haben den Rücken der Region. Entschuldigung, Tobi. Ich hab's schon gesehen, als ich es ausgesprochen habe.
Es war ein sehr guter Versuch.
Ja.
Es war ein sehr guter Versuch und ich überlege mir nochmal,
ob du es gut findest.
Wie ich den finde. Ja. Okay, darf ich das nächste Woche beantworten, aber es ist eigentlich ein schöner Rausschmeißer.
Ja, nur ganz kurz: Old Chick als Zehner mit Polter und Philipp als Stürmer, quasi ein bisschen in deiner Formation.
Jetzt kommst du mit dem magischen Dreieck.
Das wäre vielleicht doch nochmal eine Überlegung wert. Allerdings ist dann die Frage, wohin mit Lino T?
Ja.
Der bräuchte dann wirklich einen sehr, sehr defensiv starken Sechser neben sich oder Achter, je nachdem, wie man es dann anordnet.
Ja.
Aber ja, könnte ich mir dann doch charmant vorstellen.
Siehste.
Gut, lass uns tippen und diese Folge abschließen.
2-0 für Eintracht. Positiv, Lars.
Ja, ich würde sagen, es wird dieses ermauschelte 1-0 Tor erst in der zweiten Halbzeit, viel Gezitter. Aber dann schauen wir mal, wie sich die Stimmung verändert. Vielleicht verbessert, hoffentlich verbessert. Ja, wir hoffen, wir konnten mit dieser Folge hier dann doch das ein oder andere Frühlingsgefühl in euch erwecken.
Man hat gemerkt, dass du ein freies Wochenende hattest. Ja. Du warst richtig im Plauderlaune heute.
Ja, tut mir leid.
Nee, ist so in Ordnung. Wieso? Ist doch gut.
Gut, dann machen wir jetzt Schluss, ne?
Feierabend. Tschüss.
Tschüss.